Hey, ich finde es super, dass wir bei uns in der Gemeinde so viele Ärzte haben. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade noch einer da ist von den ganzen lieben Ärzten. Aber wir als Familie sind ganz arg dankbar, dass wir viele Ärzte bei uns in der Gemeinde haben. Die haben uns schon oft aus der Patsche geholfen, außerhalb von den Sprechzeiten. Ich weiß nicht, ob man das jetzt einfach so sagen darf, aber wir rufen öfters mal bei einem Arzt aus unserer Gemeinde an und fragen, hey, wir haben das und das und das und das. Kannst du kurz vorbeikommen oder dürfen wir kurz vorbeikommen und so? Und dann ist es ganz gut, wenn wir beim Arzt sind. Alex, du hast mich auch schon mal oben beim Malen. Kam der Alex vorbei, ich habe kurz mein T-Shirt ausgezogen und dann hat er da so ein diagnostiziert. Was war das nochmal? Gürtelrose? Nee. Gürtelrose diagnostiziert, wieder zugemacht, weitergemalt. Ich war damals auch froh für die exakte Diagnose, weil ich war zuerst bei einem anderen Arzt aus der Gemeinde, der gesagt hat, das kann keine Gürtelrose sein, du bist viel zu jung und so. Und der Alex, nein, ist auf jeden Fall eine Gürtelrose. Okay, zwei Ärzte, fünf Meinungen. War schon eine, gell? Ja. Das hat auch nachher funktioniert, das Medikament und so. Aber das Gute ist, wenn man beim Arzt ist, dann kriegt man und hofft man vor allen Dingen auf eine exakte Diagnose. Hey, und wenn du noch mit Kindern zum Arzt gehst, und du keine exakte Diagnose bekommst, dann ist es innerlich für uns Eltern natürlich eine Katastrophe, oder? Aber wenn wir eine exakte Diagnose bekommen, dann ist es eine wunderbare Sache, dann auch das richtige Medikament, dann geht es den Kindern wieder besser, wir können wieder durchschlafen und so weiter und so fort. Eine exakte Diagnose, wie es uns geht, ist unglaublich wichtig. Da war ich eben beim Lini, bei meinem Hausarzt, und da war ich beim Lini, weil ich Husten hatte und so. Und er hat gesagt, Philipp, wir müssen noch ein EKG machen. Wie es dir geht, mal alles durchchecken, Herz und Nieren und so. Und dann habe ich mich da hingelegt und die Saugnäpfe und dann wird das Herz geguckt und die Blutwerte und so. Und die exakte Diagnose war dann nachher, mir geht's also gut. Alles tipptopp, ich bin voll, bisschen zu viel Bauchfett, aber sonst ist gut. Und ich glaube, dass wir Menschen seit Jahrhunderten probieren, rauszufinden, exakte Diagnose, wie geht's uns eigentlich? Wer sind wir eigentlich? Die Griechen zum Beispiel haben früher gesagt, dass die göttliche Seele in einem irdischen Körper gefangen ist und diese gilt es zu befreien. Das haben die Griechen geglaubt. Deswegen haben die Griechen auch gesagt, Männer und Frauen können ganz viele verschiedene sexuelle Kontakte haben, weil die Seele und der Körper, die berühren sich nicht. Die sind voneinander getrennt. Denn die Humanisten lehren, und das machen sie heute immer noch, dass der Mensch ja von Natur aus gut ist. Das ist ihre exakte Diagnose. Der Mensch ist eigentlich gut, man muss das nur ein bisschen rauskitzeln. Es kommt aufs Umfeld an und auf die Erziehung und auf die Möglichkeiten, auf die Chancen und so weiter. Selbst die katholische Kirche hat ja jahrhundertelang gelehrt, dass der Mensch durch seine sündige Natur nur geschwächt sei. Ihm geht es nur ein bisschen schlecht, man muss einfach, ne? Was ist jetzt eine exakte Diagnose, wie es uns Menschen geht und wie wir Menschen eigentlich sind? Und der Paulus im Epheser 2, in den ersten 10 Versen, der macht eine exakte Diagnose, wie wir Menschen eigentlich sind und wie es uns geht. Und ich würde dich gerne einladen, wenn du deine Bibel dabei hast, die aufzuschlagen in Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Und als erstes lesen wir die ersten drei Verse. Epheser 2, 1 bis 10. Da steht: Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Paulus beschreibt hier den inneren Zustand von uns Menschen. Und der erste Punkt heute Morgen ist, dass Paulus sagt, wir sind tot und nicht lebendig. Wir sind tot und nicht lebendig. Was für uns Menschen eine Leiche ist, das ist der Mensch ohne Jesus für Gott. Was für uns Menschen eine Leiche ist, so ist der Mensch ohne Jesus für Gott. Und ich meine, wenn wir mal an eine Leiche denken, an den Leichnam denken. Eine Leiche kann nichts hören, eine Leiche kann nichts sehen, eine Leiche kann nichts fühlen. Mit einer Leiche kann man nicht mehr Fußball spielen, mit einer Leiche kann man sich nicht mehr unterhalten. Eine Leiche ist kalt und liegt bewegungslos da. Richtig? Mit einer Leiche kann man nichts anfangen. Mit einer Leiche kann man nichts anfangen. Als ich zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen habe, bin ich hin, weil kurios, wenn wir gucken, wie das aussieht, habe es mir kurz angeguckt und dann bin ich ganz schnell wieder weggegangen. Ich wollte nicht da irgendwie, ne, mich da irgendwie noch eine Weile so. Paulus sagt, wir sind tot und nicht lebendig. Im Alten Testament, da wird die Welt der Toten nicht sonderlich schön beschrieben. Und ich kann mir vorstellen, dass Paulus das irgendwie im Ohr hatte, als er das aufschreibt. Wie der Zustand beschrieben wird im Alten Testament von toten Menschen, das wird beschrieben als ein Ort des Dunkels, ein Ort des Grauens, ein Land der Finsternis wird es genannt, ein Land der Verwirrung. Jesaja schreibt in Jesaja 59, Vers 10, wie Schattenwesen gehen die Toten umher. So ist das Leben von Menschen, die tot sind in ihren Sünden. Jetzt kann vielleicht der eine oder andere von euch denken, ja, ist alles ja schön gut und Philipp und so, aber Menschen, die Jesus nicht kennen, die sind nicht tot. Das sind meine Arbeitskollegen. Das sind meine Verwandten. Die laufen schon in der Gegend rum, ich kann mich mit denen unterhalten und Fußball spielen. Was Paulus hier meint, ist nicht der physische Zustand eines Menschen, sondern Paulus spricht von dem geistlichen Zustand eines Menschen. Und zwar der geistliche Zustand eines Menschen in Bezug auf den lebendigen Gott. Ich möchte ein Beispiel gebrauchen. Hier hat sie im klassischen Gottesdienst schöne Pflanzen, oben hat sie keine Pflanzen. Selbst der Michi hat sich jetzt eine Pflanze gekauft für uns im Büro. Es gab noch nie eine Pflanze bei uns im Büro, also gucken, wie lange die überlebt. Das ist eine Pflanze und ihr würdet mir zustimmen, die Pflanze ist lebendig, richtig? Die Pflanze wächst ja. Also bei mir zu Hause nicht lange, die stirbt dann immer, wir hatten das Thema schon, aber die Pflanze ist lebendig, die braucht Wasser und ein bisschen Dünger und ein bisschen Licht und dann, wenn man sie ein bisschen hätschelt und pflegt und man nochmal die Erde wechselt und was weiß ich, wie das geht, dann wächst das Ding. Die Pflanze ist lebendig. Also die Pflanze ist lebendig. Wenn ich jetzt aber mit der Pflanze Ball spielen will, sage ich zur Pflanze, hey, liebe Pflanze, komm, wir spielen ein bisschen Ball, kannst du mir zurückschmeißen? Come on, streng dich mal ein bisschen an. Komm, wir wollen doch Ball spielen. Kannst du mir zurückschmeißen? Die Pflanze ist tot in der Beziehung vom Ball spielen, richtig? Sie ist lebendig, sie ist aber tot in der Beziehung vom Ball spielen. Wenn ich jetzt einen Hund habe. Priska, du bist mein Hund, okay? Ganz kurz nur. Okay? Priska ist unser Hund, du bist der Bello. Und wenn ich jetzt mit dem Bello unterwegs bin, draußen, und ich sage zum Bello, komm Bello, wir spielen ein bisschen Ball, und ich schmeiße dem Bello den Ball hin, dann schmeißt der Bello mir den Ball zurück. Komm Bello, bring ihn wieder. Yes, komm, wir spielen noch mal eine Runde. Yeah, und ich bin wieder zurück. So, danke dir, Priska. Hey, einen Applaus für die Priska, die ist halt super. In der Beziehung vom Ballspielen geht es mit dem Hund. Wenn ich jetzt nach dem Ballspielen mich an den See setze und die Sonne geht unter, ich mache ein Lagerfeuer und wir sitzen da und ich frage den Bello, hey Bello, hey, ich habe da gestern die Bibel gelesen, weißt du, wo der Paulus schreibt, dass wir Menschen tot sind in unseren Übertretungen. Was meinst du denn? Meinst du, der Paulus meinte einfach nur den geistlichen Zustand oder redet er auch noch von diesen drei verschiedenen Toten, die es gibt, diesen physischen? Was denkst du denn? Der Bello wird mir nicht antworten. Der ist zwar lebendig beim Ballspielen. Gell, Marco? Ball kann man mit ihm spielen. Aber wenn es darum geht, mit ihm zu diskutieren, zu reden, nachzudenken, auch ist er tot in dieser Beziehung. So ist der Mensch tot ohne Jesus in der Beziehung zu Gott. Er ist zwar lebendig in seinem Sein, er kann Ball spielen, man kann mit ihm diskutieren, aber er ist geistlich tot, schreibt hier der Apostel Paulus. Geistlich tot. Wer ist jetzt in diesem Zustand, in diesem geistlich toten Zustand? Wir haben gerade gelesen, dass Paulus hier von Heiden und von Juden redet und dass sie alle tot waren. Und Heiden und Juden, das ist so der Kosmos von Paulus, das sind alle Menschen, das sind tot. Im 1. Korinther schreibt Paulus, denn gleich wie in Adam alle Menschen sterben. Durch Adam, ich schreibe mal einfach hier Adam rein, sind alle Menschen der Sünde unterworfen. Ich möchte noch ein Beispiel machen. Das ist letztens bei den Kindern erklärt. Wenn das der Adam ist, Kennt ihr die Babuschka-Figur, ne? Und Adam hat ja Mist gebaut. Adam war ungehorsam, Adam hat gesündigt. Und die Bibel beschreibt, dass aufgrund von dem, was Adam gemacht hat, alle, die nach Adam kommen, in den gleichen Zustand hineingeboren werden. Also die Kinder von Adam sind auch tot in ihren Übertretungen. Und die Kinder von den Kindern von Adam, die sind sogar auf dem Kopf, die sind auch tot in ihren Übertretungen. Und die Kinder von den Kindern von den Kindern von den Kindern von Adam sind auch tot in ihren Übertretungen. Und die Kinder von den Kindern von den Kindern und so weiter und so fort und so weiter und so fort sind auch tot in ihren Übertretungen. Deswegen sind wir Menschen, wenn wir auf die Welt kommen, tot in unseren Übertretungen. Das ist die Diagnose, die uns Paulus hier vorstellt. Und diese Diagnose, die er uns vorstellt, hat Auswirkungen auf unser Leben. Wenn ihr nochmal in den Bibeltext reinschaut, vielleicht kannst du nochmal, Ruby, für mich zurückklicken zum Bibeltext. Da werden drei verschiedene bejahende Antworten aufgeschrieben auf unterschiedliche Rufe. Da gibt es den Ruf der Welt. Da gibt es den Ruf der Welt, und wenn wir tot sind in unseren Sünden und unseren Übertretungen, dann ruft uns die Welt und wir sagen ja. Die Welt ruft uns, unser Geld für uns selber auszugeben oder Karriere zu machen oder irgendwie das Leben zu genießen und auf die Kacke zu hauen. Die Welt ruft und der Mensch ohne Jesus sagt ja. Dann gibt es den Ruf des Satans. Und das ist das Traurige. Der Paulus beschreibt es hier, dass die Menschen, die ohne Jesus leben, den Willen des Fürsten dieser Welt tun. Da ist ein Ruf da von Satan und der Mensch sagt ja zu diesem Ruf, die tot sind in ihren Übertretungen. Und dann ist da noch ein Ruf, das kennen wir alle ganz akut, unsere eigenen sündigen Natur, schreibt er hier. Von unserer eigenen sündigen Natur, das kennen wir. Ruf doch mal kurz deine Freundin an. Hast du was gehört? Da können wir ein bisschen am Telefon, ein bisschen austauschen. Nur fürs Gebet. Nur fürs Gebet. Ah, da bin ich schlecht drauf, da komme ich nach Hause und dann wird meine Frau erstmal zusammengeschissen, weil es geht einfach nicht und ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Das ist ein Ruf von der sündigen Natur von innen heraus, wir sagen ja. Ah, wie geht es nochmal? Ich bin ja jetzt, ich werde jetzt quellenbesteuert, nicht mehr quellenbesteuert, ich bin ja jetzt so, wird auch steuertechnisch wie ein Schweizer behandelt. Es ist ganz schön einfach, Steuern zu hinterschlagen. Ist gar nicht so schwierig. Ich kann einfach Einkünfte, die ich habe, einfach nicht deklarieren. Ich verkaufe zum Beispiel ein paar Taschen, bekomme ein bisschen Geld zusammen, brauche ich ja nicht deklarieren. Sollte ich aber deklarieren. Ja gut, wenn ich das jetzt deklariere, komm, das ist so wenig Geld, das sind nur 2.000, 3.000 Franken. Was macht das aus? Ein Ruf der sündigen Natur, oder? Das sind die Auswirkungen von einem Menschen, der tot und nicht lebendig ist, durch Adam und durch sein eigenes Verhalten. Das ist eine exakte Diagnose von dem Apostel Paulus. Schau mal, manchmal sind die Rufe klein. Manchmal sind die Rufe groß. Aber was es ist, wir haben oft ja gesagt zu diesen Rufen. Und Paulus sagt ja hier, so waren wir alle. Und ich würde sogar sagen, so sind noch einige heute Morgen. Tot und nicht lebendig. Tot in ihren Übertretungen, tot in ihren Sünden. Also wenn man hier den Puls messen würde von den Leuten, dann würde man sagen, die sind tot. Und wir könnten jetzt eine ganze Weile darüber reden, also ich vor allen Dingen, weil ihr hört ja zu. Oder ihr tut es, als ob ihr zuhört. Ich könnte eine ganze Weile darüber reden, was es für Auswirkungen noch mehr hat in unserem Alltag, in unseren Beziehungen und unserer Gesellschaft und so weiter. Machen wir aber nicht, weil macht Paulus auch nicht. Ich hoffe, dass emotional dir das jetzt gar nicht gefällt, dass du emotional eher ein bisschen unten bist. Hey, krasse Sache. Ich meine, wenn ich Freunde habe, die Jesus nicht kennen, die haben drei bejahende Rufe. Ja zur Welt, ja zu Satan und ja zu ihrer sündigen Natur. Die können gar nicht anders, die sind tot. Das ist der Zustand. Vielleicht denkst du an jemanden, den du gerne hast, der Jesus noch nicht kennt. Oder wenn du Jesus noch nicht kennst, das ist der Zustand, den die Bibel beschreibt für dich. Ist nicht gerade gut. Wenn man da beim Arzt war und man würde sagen, hey, hallo, jetzt muss man aber schnell, sonst, ne? Das ist dein Zustand. Ich hoffe, dass es emotional relativ weit unten ist. Jetzt geht es aber ganz steil nach oben. Es geht nämlich weiter mit Gott aber. Und immer wenn in der Bibel Gott aber kommt, ist immer was Gutes. Hey, Gott aber. Wenn ihr beim Bibellesen seid, es kommt Gott aber, geht die Post ab. Lasst uns mal weiterlesen. Weil der zweite Punkt heute Morgen ist, dass wir lebendig sind aus Gnade. Gott aber. So. Lesen wir mal weiter im Epheserbrief. Da heißt es aber, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Die Präposition müsst ihr euch merken, in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Gott aber, Gott ist nicht wie wir Menschen. Amen. Wir Menschen vergraben Leichen. Wir möchten nichts mit denen zu tun haben. Ich meine, bei uns, ne, da tun wir sie noch ins Kühlhaus, 2, 3, 4, 5, 6 Tage. Aber der hat auch keine Lust, ins Kühlhaus zu gehen und noch ein Barbecue zu veranstalten mit den Leichen. In Brasilien, wo wir lange gelebt haben, da stirbst du morgens, nachmittags bist du unter der Erde. Das ist keine Kühlhäuser, das muss zack, zack, zack gehen. Ich kann mich gut erinnern, als wir in Rio in eine Kirche reingelaufen sind und da ist gerade jemand gestorben und dann bringen die den Leichnam dort in die Kirche und dann wird er dort aufbewahrt mit dem Sarg, alles voller Blumen, nur das Gesicht schaut raus. Und da kommst du hin, oh krass, ein Sarg, okay, guck schon, da liegt der tote Mann dann da drin. Wir sind danach an den Strand gegangen, wir haben den nicht mitgenommen. Ins Auto rein, noch eingecremt mit Sonnencreme und so. Der muss unter die Erde. Wir möchten nichts mit Leichen zu tun haben. Gott aber, es ist das absolute Gegenteil. Wenn Gott so wäre wie wir Menschen und wir möchten nichts mit Toten zu tun haben, dann gäbe es für uns gar keine Chance überhaupt für irgendwas. Gott selber kommt auf diese Erde, die nur Leichname rumwandeln, stirbt für diese Toten, wird zum eigenen Leichnam, damit wir in ihm wieder lebendig gemacht werden können. Und nicht, weil wir was getan haben oder weil wir gut sind. Wie denn auch? Wir sind ja tot. Wir sind ja tot. Schau mal, du kannst ja gar nichts für deine Rettung machen. Warum? Du bist tot gewesen. Was willst du da machen? Ein Toter kann nichts machen. Ich will mit ein für alle Mal, dass du das vergisst, dass man irgendetwas machen kann, um das ewige Leben zu bekommen. Dass man irgendwas machen kann, damit die Sünden vergeben werden können. Du kannst nichts machen. Warum nicht? Du bist tot gewesen. Ein Toter kann nichts machen, außer rumliegen und warten, dass ihn jemand lebendig macht. Warum hat Gott uns lebendig gemacht? Er ist die Causa prima. Er ist der Grund. Gott aber, er ist der Ursprung. Er hat das gemacht, und das haben wir im Text gelesen, weil er reich ist an Erbarmen. Aus einer großen Liebe zu uns Menschen heraus hat er in seinem Sohn Jesus uns lebendig gemacht. Aus Gnade. Punkt. Fertig. Aus die Maus. That's it. Gott aber. Schau mal, wenn du Jesus kennst, dann weil er dich zuerst geliebt hat. Nicht du hast ihn zuerst geliebt, er hat dich zuerst geliebt. Du kannst ihn gar nicht geliebt haben, du warst nämlich tot. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, du kannst nichts machen, du bist tot. Er muss dich lebendig machen. Vorher habe ich diesen Bibelvers genannt, dass in Adam alle Menschen gestorben sind. Der Bibelvers geht aber weiter, dass im zweiten Adam alle Menschen lebendig gemacht worden sind. Und der zweite Adam, das ist der Jesus. Wenn wir jetzt lebendig sind aus Gnade, hat das auch Auswirkungen auf unser Leben. Was sind es für Auswirkungen auf unser Leben, wenn wir lebendig gemacht worden sind durch Jesus? Röbi, kannst du schon mal den Bibeltext einblenden? Der ist super gut. Den Epheser, die zweiten Teile. Genau. Also das Erste natürlich, wenn Jesus uns lebendig gemacht hat, hat es eine Auswirkung auf unser Leben, nämlich wir sind lebendig, oder? Logisch. Also schreiben wir das mal auf, sonst vergessen wir das. Vielleicht fühlst du dich gar nicht so lebendig, wenn du aber ein Kind Gottes bist, dann bist du lebendig. Gott hat dich lebendig gemacht. Gott hat dir Leben gegeben. Du bist lebendig. Die zweite Auswirkung ist, dass wir Anteil haben an den überschwänglichen himmlischen Dingen. Das schreibe ich mal auf. Himmlische Dinge. Könnt ihr das überhaupt lesen? Geht das, ja? Ich habe noch nie eine Flipchart hier unten benutzt. Silber, kannst du auch noch lesen, oder? Sehr gut. Und das dritte, hier vorne, ihr müsst es lesen können, jetzt müsst ihr mal zum Dings gehen, ne? Zum Optiker. Und wir sind eine neue Schöpfung, das beschreibt der Bibeltext. Der Schlüssel hier ist in Jesus. Ich habe es vorher kurz gesagt, dieses Wörtchen in ist entscheidend. In Jesus, und das ist der Schlüssel, es ist nicht durch mich. Es ist nicht durch gute Werke, nicht durch die Oma, die immer für mich gebetet hat, nicht durch die Eltern, die immer in die Kirche kommen. Es ist nicht durch das, ich am Sonntag eben dann hier bin. Und es ist nicht durch das, dass ich einen guten Beruf habe und gute Sachen mache. Es ist nicht aus dir heraus, sondern in Jesus. In Jesus, durch Gott, weil er es so wollte, weil er voll Erbarmen ist. Zweimal kommt es hier vor, auch noch in Vers 10, in Jesus. Das ist vielleicht so wie mit einem Handy, mit einem Nattel. Guck mal, das Handy meins hat jetzt hier noch, hat schon einen roten Balken oben dran. Roter Balken bedeutet, Philipp, schnell aufladen, sonst ist das Ding leer. Richtig? Wenn das Ding leer ist, kann man mit dem Ding nichts mehr anfangen. Dann ist es tot. Da muss man es erst wieder aufladen. Ich kann mit dem Ding nicht telefonieren, wenn es leer ist. Ich kann mit dem, wenn es leer ist, keine Apps runterladen. Ich kann nicht spielen, ich kann keine SMS schreiben, ich kann mir keine Videos anschauen. Es ist nutzlos, wenn es leer ist. Ich muss es aufladen. Ich meine, ihr müsstet mal Teenies erleben, die sind ja manchmal ein bisschen träge. Teenies. Aber wenn die merken, dass ihr Handy jetzt nur noch 2-3% hat, dann werden die ganz schön kreativ. Die Jungs und die Mädels. Ich meine, wir waren letztes auf der Unti-Reise. Und dann sind wir hier wieder angekommen, haben wir nachmittags hier noch eine Einheit gemacht und dann hatten nur ein, zwei ihr Kabel mitgenommen. Das ging dann im Kreis herum, das Kabel. So, ne? Das darf nicht ausgehen, die wären dann relativ kreativ, weil wenn es aus ist, kann man es nicht mehr gebrauchen. Wenn man es nicht mehr gebrauchen kann, dann kann man keine Selfies mehr machen und dann kann man noch ein Selfie machen und dann kann man es nicht verschicken und so und dann kann man jetzt WhatsApp und Facebook und Snapchat und Instagram, das funktioniert dann alles nicht mehr. Und so, glaube ich, auch ist es auch mit uns Menschen. Ohne Jesus, ohne die Quelle, ohne den Strom, ohne den Stecker, sind wir nutzlos. Ich meine, du kannst die ganze Nacht dein Handy aufladen, am Abend ist es leer. Du musst dich wieder anstöpseln. Ich mache es immer bei mir so, also wenn ich jetzt merke, es hat nur noch so 15% und ich bin noch irgendwie erst am Nachmittag und ich bin noch irgendwo oder so, dann schalte ich Stromsparmodus an. Da mache ich erstmal den Bildschirm weniger hell und so und dann gucke ich, dass ich keinen Datentransfer habe und so weiter, gucke mir keine YouTube-Videos mehr an, so damit ich es noch gebrauchen kann. In unserem Leben ist es manchmal auch so. So, wenn wir ausgesteckt sind von der Quelle, wenn wir nicht bei Jesus waren, schon 5, 6, 7, 8, 9 Tage, dann laufen wir so auf dem Stromsparmodus. Ja, da tun wir noch so halb funktionieren. Wenn du nicht bei Jesus angedockt bist, wenn du nicht eingesteckt bist bei Jesus, kannst du auch keine himmlischen Apps runterladen. Wir haben ja Anteil an den himmlischen Dingen. Ich meine, ich kann mir die Liebes-App runterladen, wenn ich Liebe brauche. Ich kann mir die Gedulds-App runterladen, wenn ich Geduld brauche. Ich kann mir die Friedens-App runterladen, wenn ich Friedens brauche. Ich kann mir die Anti-Sorgen-App runterladen, wenn ich Frieden brauche. Ich kann mir die Anti-Aging-App, nee, die gibt's nicht. Ich kann mir verschiedene Apps herunterladen, aber nur, wenn ich funktioniere, nur, wenn ich angesteckt bin, nur, wenn die Connection da ist. Versteht ihr das? Dieses Bild, dass wir lebendig sind in Jesus. Ich meine, es bringt nichts, wenn dich Gott einmal von den Toten lebendig gemacht hat. Ich meine, es ist schon die halbe Miete und so, das ist jetzt super und ewiges Leben. Amen. Aber wir wollen ja dann auch nicht als Zombies in der Welt rumlaufen. Immer mit einem leeren Handy. Mit einem leeren Leben, mit einem leeren Akku. Ich finde das Bild vom Handy, umso länger ich drüber nachdenke, umso cooler. Ja, weil, ich meine, man kann mit dem telefonieren, right? Aber man kann mit dem auch noch so viele andere Sachen machen. Du kannst in deinem Leben nicht nur telefonieren. So, weißt du, das Grundsetting. Man kann auch so viel mehr machen in Jesus. So viel mehr machen in Jesus. Gott hat so viel mehr in Store. Im App Store, wo man sich runterladen kann, oder? So viel mehr gibt es noch zu entdecken. Ist ja endlos. Selbst der App Store ist ja endlos. So viel mehr können wir noch entdecken in unserem Leben mit diesem Jesus, der uns lebendig gemacht hat. Alright, wir sind gerettet aus Gnade durch Glauben. Und ich hoffe, dass du das glaubst. Ganz fest. Dass du in Jesus Saft hast. Nicht durch dich alleine. Das bringt nichts. Das geht nicht. Ich meine, ich habe schon so verrückte Sachen gemacht, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich habe mein Kabel vergessen, dass ich dann das Handy oben drauf lege, wo es anströmt am Fenster vorne, volle Kanone aufdrehe auf heiß, weil wenn dann die Hitze kommt, ich glaube, dann funktioniert, dann wird es ein bisschen aufgeladen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe das früher mal mit Batterien gemacht, oder? Weißt du, für die Kamera oder so, Batterien draufgelegt und dann heiß, damit die warm werden, damit es wieder ein bisschen Saft hat. Ist ja alles, achso, aber das ist dafür, das funktioniert nicht, oder? Wir müssen es anstecken. Okay. Das funktioniert aber schon ein bisschen, ehrlich. Nicht? Jetzt muss schon die richtige Temperatur haben, weißt du, Alex? Okay, also gut. Vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Ich meine, wir bilden uns das manchmal ein, dass was funktioniert, oder? Dass was funktioniert. Aber in Jesus funktioniert es und sonst funktioniert es nicht. Wir waren tot und nicht lebendig. Wir sind lebendig aus Gnade. Und Paulus hat uns rausgerissen aus diesem Tal der Trauer. Oder? Ey, so waren wir früher. Krass. Tot. Satan hat gerufen, wir haben Ja gesagt. Die Welt hat gerufen, wir haben Ja gesagt. Die sündige Natur hat gerufen, wir haben Ja gesagt. So waren wir. Krass. Gott hat uns lebendig gemacht. Gott aber. Wie Gott aber lebendig. Gott hat alles für mich gemacht und so. Vielleicht sind wir jetzt emotional da oben auf Wolke 7. Ich hole euch aber gerne wieder runter. Weil der Paulus holt uns auch wieder runter. Und das wissen wir. Das Leben ist kein Europapark. Das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben ist kein Connyland. Das Leben ist kein Thermalbad in Schinsnach. Und das Leben ist auch kein Fünf-Sterne-Hotel in St. Moritz. Das Leben ist einfach das Leben. Das Leben ist nicht immer fair. Das Leben ist nicht immer einfach, oder vor allen Dingen nicht einfach, umso älter wir werden, merken wir das vielleicht auch, dass es doch komplizierter wird und so. Wenn ich an meine Kinder denke, die denken, die Welt ist einfach super. Hey, warum darf ich nicht zu meiner Freundin kommen? Da ist der Papa zu Hause. Das ist das Problem, mein Freund. Ich lasse meine Tochter nicht zu einer Kollegin, wenn nur der Papa zu Hause ist. Ich habe ja nichts gegen Männer, ich bin ja selber einer. Aber ich mag das nicht. Vielleicht bin ich dazu skeptisch, zu arg Vater, so, ne? Aber Männer sind halt böse. Ich muss meine Tochter schützen. Okay, ihr versteht, was ich meine, gell? Gott hat uns... Nein! Nein, wer hat es nicht verstanden? Hä? Alex, du nicht? Ich weiß auch nicht. Ich meine, selbst ich fühle mich unwohl, wenn ich allein daheim bin und die Milena bringt eine Freundin mit. Ich fühle mich da unwohl. Ich weiß gar nicht, wie ich mit der umgehen soll dann. Und dann machen die irgendwie Pyjama-Party und ziehen sich irgendwelche Kleider an und so. Und ich würde jetzt sagen, ich probiere integer zu leben. Ja, okay. So, okay, wenn sich jemand gestört fühlt an dem, nehme ich es gerne zurück. Aber ich kenne sonst keine Frauen, die kleine Jungs vergewaltigen. Kennt ihr das? Gibt es ab und zu vielleicht, ja. Aber es sind halt schon mehr Männer, gell? Oder sexuell missbrauchen. Hey, 30% aller Mädels zwischen 12 und 14 in Zürich, gab es gleich eine Umfrage, eine empirische Studie, sind schon sexuell nicht missbraucht, aber genötigt oder irgendwie. 30%, ich meine, das ist ein Drittel. Das ist relativ viel. Jetzt sind wir abgeschweift. Okay, Gott hat uns lebendig gemacht, aber nicht nur einfach so zum Spaß. Hey, jetzt sind wir lebendig, easy, cool. Gehen wir schön segeln auf Thailand, ja? Sondern, das gehört auch dazu im Leben, Gott hat uns lebendig gemacht, damit wir ein Segen sein können. Das ist der dritte Punkt, wenn du mitschreibst. Gott hat uns lebendig gemacht für einen Grund. Lass uns noch mal im Bibeltext weiterlesen. Also, da schreibt er, ja, der Paulus, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen mit Christus, lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, die Apps, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Jesus Christus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus guten Werken, damit niemand sich rühmen mehr. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Gott hat uns lebendig gemacht zu einem Zweck. Einmal, dass wir ihm dienen können, einmal, dass wir ihn lieben können, einmal, dass wir ewiges Leben haben, einmal, dass wir unsere Sünden vergeben sind. Und einmal auch, schreibt der Paulus hier, wenn er das hier zusammenfasst, die Diagnose von unserem Leben, damit unser Leben auch ein Segen sein kann für andere Menschen. In unsere Familie, klar, dieses kleine Ding, ne? Familie, Kinder und Verwandte und so und drüber hinaus und Gemeinde und Gesellschaft und Land und Welt. Gott hat uns erschaffen, damit wir ein Segen sind. Du bist lebendig zum Segen. Damit läutet einen Zweck ein, einen Sinn. Warum hat Gott das gemacht, was er gemacht hat? Er hat uns geliebt, er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Mit toten Menschen geht das schlecht. Okay, das ist alles schön und gut, aber wir sind lebendig, damit wir ein Segen sein können. Paulus schreibt hier, dass wir wandeln in guten Werken. Und wandeln bedeutet so viel wie komplett umgeben sein von guten Werken. Und der Punkt ist wieder hier, die guten Werke, die machen nicht ich. Ich wandle in den guten Werken. Die guten Werke hat Gott vorbereitet, damit ich in ihnen wandle. Ist doch cool, oder? Hey, ich muss nicht krampfhaft versuchen, irgendwas Gutes zu machen. Gute Werke zu finden und was können wir heute machen und so. Gott bereitet die uns vor und wir können in ihnen wandeln. Der barmherzige Samariter. Ich meine, da läuft die Straße entlang. Oh, da liegt jemand halbtot am Straßenrand. Der könnte vielleicht meine Hilfe gebrauchen. Geht er hin und hilft ihm. Hat er seinen Tagesplan durcheinander gebracht? Sicher. Hat es Geld gekostet? Auf jeden Fall. Ist einfach dann hingelaufen. Aber mit diesem Mindset, mit dem sollten wir morgens unterwegs sein, wenn wir aufstehen, uns einstecken bei Jesus. Jesus, was sind die guten Werke, wo du heute durch mich machen möchtest? Was hast du heute vorbereitet, gute Werke? Vielleicht ist das gute Werk, heute einfach nur auf die Arbeit zu gehen und den besten Job zu machen, den man machen kann. Oder? Den besten Job zu machen, den man machen kann. Das ist das gute Werk heute. Vielleicht auf der Arbeit was anderes, da kommt ein Kollege vorbei und du siehst ihm irgendwie an, das geht ihm irgendwie nicht so gut, hey, kann man kurz einen kleinen Kaffee trinken zusammen und kurz einen Kaffee trinken und Gemeinschaft mit ihm haben, vielleicht ist das gute Werk. Vielleicht ist aber ein gutes Werk auch ein barmherziger Samariter, du fährst mit dem Auto lang und irgendwie hat es einen Unfall und wir halten an und helfen oder eine Panne oder I don't know. Aber wir kriegen die guten Werke erst dann mit, wenn wir uns eingesteckt haben bei Jesus, wenn wir dieses Mindset haben in unserem Kopf, hey, ich war tot, Gott hat mich lebendig gemacht, damit ich umgeben sein kann von guten Werken. Was ist denn heute dran, Jesus? Da kann man doch mal fragen am Morgen. Und mit diesem offenen Kopf durch den Alltag zu laufen, was ist denn heute dran? Muss gar nichts Spektakuläres sein. Sind Gott einfach die ganz kleinen Sachen oder vielleicht ist es heute einfach dran, hey, heute ist mein gutes Werk, heute koche ich das Lieblingsessen für meine Kinder. Oder meine Enkel kommen vorbei. Heute, da nehme ich mir Zeit für meine Enkel. Aber, oh, und, also, da stelle ich mein Handy aus. Oder? Da ruft mich keiner an. Da gehen wir in den Wald und machen Feuer und alles drum und dran. Das ist das gute Werk. Vielleicht ist das gute Werk einfach was ganz Natürliches, Einfaches, aber dass wir im Kopf das drin haben. Gott möchte uns gebrauchen zu einem Segen für andere. Für den Segen für andere. Was macht das in mir? Ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben. Was sind die Auswirkungen davon, dass Gott mich gebrauchen will, damit ich ein Segen sein kann? Erstmal habe ich aufgeschrieben, ich bin unglaublich dankbar. Hey, guck doch mal. Dein Leben hat einen Sinn. Dein Leben hat einen Zweck. Dein Leben hat ein Ziel. Dein Leben bedeutet was. Genauso wie du bist, Gott möchte dich doch gebrauchen zu einem Segen. Hey, da bin ich erst einmal dankbar, dass Gott mich gebraucht hat. Hallo, ich bin der Philipp, ja? Wer bin ich schon? Ich war tot in meinen Übertretungen. Ich habe dreimal Ja gesagt. Und dreimal Ja in der Bibel bedeutet, so ist es dann wirklich gewesen. Hey, Gott hat mich lebendig gemacht. Und nicht, weil ich ein cooler Typ bin und gut aussehe. Oder so schöne O-Beine habe oder so. Nicht, weil ich Deutsche bin und Schwabe. Nein, warum? Weil er mich geliebt hat. Keine Ahnung, warum. Keine Ahnung, warum? Und jetzt will er mich auch noch gebrauchen für sein Reich. Ja, da bin ich dankbar. Mein Leben hat einen Sinn, mein Leben hat einen Zweck, mein Leben hat ein Ziel. Oder? Und für euch Frauen, ich meine, ja. Vielleicht haben viele von euch gedacht, und einige denken es noch, hey, jetzt war ich dann einfach 20 Jahre daheim und habe auf die Kinder aufgepasst und die Kinder großgezogen. Hey, das ist das gute Werk gewesen. Oder? Man muss nicht die Welt retten. Vielleicht sind es einfach die kleinen Sachen, die Gott von uns will. Die sind genauso groß vor ihm wie die großen Sachen. Das macht's mit mir. Und das Dritte, was mit mir hat, ich will Ausschau halten. Was hat Gott heute für mich parat? Das sind die Auswirkungen. Hey, ich bin dankbar. Mein Leben hat einen Sinn, hat einen Zweck. Gott möchte mich gebrauchen und ich möchte angeschaltet sein. Was heute dran ist. Und nicht krampfhaft mir selber was irgendwie daher, ne? Krampfhaft probieren, das Handy aufzuladen am Auto vorne dran. Funktioniert ja anscheinend doch nicht. Ich fand mich immer so klug früher, Alex. Mit meinem alten Polo. Gut, wahrscheinlich hat es auch funktioniert. Der hat eine Viertelstunde gebraucht, bis der warm geworden ist. Aber Gott hat uns lebendig gemacht, damit wir ein Segen sein können. Das ist die Diagnose von deinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du dich jetzt einordnen würdest, wenn wir gerade schon bei diesen drei Kategorien sind. Es kann auch gut sein, dass heute Morgen vielleicht Leute da sind, die sind immer noch tot in ihren Übertretungen. Die haben noch nie ihr Leben Jesus anvertraut und gesagt, hey, Jesus, hier bin ich, mach mich bitte lebendig. Ich kann es selber ja nicht machen, kann mich jetzt selber von den Toten auferwecken. Schau mal, das ist gar nicht so kompliziert. Du kannst einfach deine Augen schließen und ein Gebet sprechen. Und sagen, Jesus, hier bin ich. Nimm du doch bitte meine Sünden weg. Ich möchte dein Kind sein und dann mach dich Jesus lebendig. Aber vielleicht wirst du sagen, hey, ich habe das immer verstanden. Ich bin lebendig, cool, ja. Aber vielleicht hast du auch ab und zu gedacht, ich kann auch was dazu beitragen. Oder vielleicht ist das irgendwie so eine vorgefertigte Gedankengut. Oder aber du sagst, würdest du hier einordnen und sagst, hey, doch, das ist doch super, ich möchte das mehr in meinem Leben annehmen, Augen aufmachen, dankbar sein und auch zu wissen, hey, Gott gebraucht mich und diese guten Werke suchen in meinem Alltag. Ich weiß nicht, wo du dich jetzt hier einordnen würdest, vielleicht auch ganz woanders, bevor wir dann das nächste Lied singen. Jesus, vielen Dank, dass du uns lebendig gemacht hast aus Gnade und dass du uns geliebt hast, Jesus. Obwohl wir tot waren in unseren Übertretungen und Ja gesagt haben zu allem anderen, weniger zu dir. Dass du gekommen bist auf diese Welt und uns gelebt hast und für uns gestorben bist, dich zum Leichnam hast machen lassen, damit wir in dir wieder lebendig gemacht werden können. Und Jesus, wir möchten wirklich, dass du uns gebrauchst in dieser Welt, dass wir ein Segen sind für unser Umfeld, ein Segen sind für Wettingen und für die Schweiz und für die ganze Welt, Jesus. Gebrauch du uns und lass uns das erkennen, diese guten Werke, die du vorbereitet hast für uns, Jesus, dass wir nicht dran vorbeilaufen, wie religiöse Menschen, sondern dass wir sie sehen, hingehen und uns gebrauchen lassen von dir, Jesus. Amen.